Bevor ich die erste Frage- und Antwortrunde eröffne, würde ich Sie gerne von unseren Vorplanungen unterrichten, möglichst gegen 14 Uhr eine Mittagspause durchzuführen, je nachdem, wie sich das mit Fragen und Antworten entwickelt. Und meine Bitte wäre, dass Sie möglichst präzise fragen und möglichst kurz und präzise geantwortet wird. Dieses gesagt habend, hat dann zuerst das Wort die Kollegin Tillmann, CDU-CSU, Bundestagsfraktion.
Herr Vorsitzender, sehr geehrte Sachverständige, liebe Kollegen, es ist viel Richtiges geäußert worden, viel Kritikwürdiges, was man sofort unterschreiben könnte. Ich bitte nur im Vorweg schon mal für Verständnis, dass wir natürlich für jeden Änderungsvorschlag, den Sie bringen, auch eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern brauchen. Das ist keine Retourkutsche, sondern einfach nur eine Situationsbeschreibung. Von daher bin ich gespannt, wie wir am Ende mit Ihren Vorschlägen umgehen können. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Dr. Engels. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement zu Recht darauf hingewiesen, dass Sie Mischfinanzierungen schon mehrfach beanstandet haben. Einer der kritikwürdigsten Punkte in dieser Reform ist die Neuregelung der Finanzhilfen hinsichtlich der Finanzierung der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz bei Ländern. Wie ist aus Ihrer Sicht die Finanzsituation zwischen Bund und Ländern geregelt? Also haben Sie den Eindruck, dass der Bund über so viele Mittel verfügt, dass er ohne weiteres Finanzhilfen an die Länder dauerhaft geben kann? Und eine zweite Frage an Herrn Professor Dr. Füst. Sie verweisen darauf hin, dass beim Nationalen Stabilitätspakt die Verschuldensgrenze von 60% überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Ich teile Ihre Auffassung, brauche aber einen Rat, wie ich einem stark verschuldeten Land die Zustimmung abbringen kann, diesen Part mit in diese Strafzahlungen aufzunehmen.
Vielen Dank. Die zweite Frage geht an die Kollegin Sigrid Kehler, Ministerin Mecklenburg-Vorpommern.
Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Kurjuth. Ist die in § 5 des Entflechtungsgesetzes geregelte Zweckbindung angemessen oder könnte es zweckmäßiger sein, im Sinne des Entflechtungsgedankens einen Austausch zwischen den einzelnen Zwecken zuzulassen?
Vielen Dank. Die dritte Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Thiele, FDP-Fraktion.
Herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Dr. Engels und an Herrn Professor Dr. Fuest. Es ist ja beklagt worden, dass zu wenig Steuerautonomie vorgesehen ist, obwohl es gewünscht ist. Und es ist dann auch ausgeführt worden, dass man dieses machen könne, ohne dass sich die finanzielle Situation der Finanzschwachen und besonders der ostdeutschen Länder verschlechtern müsse. Da dieses aber immer wieder in die Diskussion geführt wird, dass da die Hauptsorge besteht, wäre ich dankbar, wenn Sie diese apodiktische Formulierung möglicherweise inhaltlich noch etwas unterlegen könnten, damit solche Sorgen hier auch tatsächlich ausgeräumt werden können.
Vielen Dank. Die nächste Frage hat Herr Dr. Schön, Bayern.
Ich habe zwei Fragen. Zunächst mal an Herrn Professor Rentsch. Sie haben eingangs darauf hingewiesen, dass seit der letzten großen Finanzreform die Vergangenheitsausgaben, also die Zinsen, gewaltig angestiegen sind und die Zukunftsausgaben, nämlich die Investitionen, seit 1970 rückläufig sind. Nun haben wir in diesem Entwurf mit dem Nationalen Stabilitätspakt sozusagen einen ersten Versuch einer kollektiven Haftung oder Bewältigung von missglückter Finanzpolitik. Meine Frage richtet sich danach, was meinen Sie, was zusätzlich noch hinzukommen müsste, um in Zukunft einmal zu einer Umkehrung dieser Ausgabenentwicklungen zu kommen und zu einer klareren Verantwortungswahrnehmung für die einzelnen politischen Aufgabenfelder? Eine zweite Frage richtet sich an Herrn Professor Berthold, dessen Aussagen ein wenig seiner zeitlichen Korrektheit zum Opfer gefallen sind. Ich hätte gerne gewusst, Sie haben das als einen Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. Welche weiteren Gestaltungsmöglichkeiten würden Sie denn sich eigentlich in einem zweiten Schritt in diese Richtung wünschen?
Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser Runde geht an den Herrn Kollegen Abgeordneten Gröning, SPD-Fraktion.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, nur zu Herrn Seer und Herrn Berthold den Kommentar. Der Steuerrechtsvollzug und die Kommunen werden uns in der Koalitionsvereinbarung ja bereits verabredeten Stufe 2 beschäftigen. Meine Frage und meine einzige Frage geht an einen Sachverständigen, nicht den einzigen. Ich möchte mich bei allen anderen entschuldigen, dass wir Sie nicht stärker in dieses Frage-Antwort-Spiel einbeziehen können, nämlich an Herrn Professor Engels. Bei dieser Anhörung, von der wir heute den sechsten von 7 Tagen haben, geht es immerzu um den Konflikt zwischen Fachpolitik und Verfassungspolitik. Und dabei dann um die ganze Spanne zwischen dem Wünschbaren und dem Vorstellbaren. Wenn ich mal die Bruderschaften und Herrn Professor Koriot, der das Leitbild angemahnt hat, zusammenspannen darf. Am schärfsten bricht er beim Geld aus. Und das ist am Montag passiert bei der Bildungspolitik. Das war übrigens der stärkste Auftritt von Fachbruderschaften, den wir während der gesamten Anhörung erlebt haben. Übrigens alles Fachkollegen von Ihnen. Herr Professor Engels, es geht um einen Hochschulpakt, der, wie ich mit Verwunderung gelesen habe, im Koalitionsvertrag verabredet sei und übrigens damit um einen Zielkonflikt innerhalb des Koalitionsvertrages, der ja auch diesen Vorschlag zur Verfassungsreform enthält. Dieser Hochschulpakt soll, wie ich bei den Bildungspolitikern nachgefragt habe, nun nicht noch zusätzlich im Zeitraum der mittelfristigen oder langfristigen Finanzplanung, wenn es sowas gibt, dargestellt werden, sondern er sei Teil des Innovationspaktes. Ich mache zwischen Lehre und Forschung und Entwicklung eigentlich einen Unterschied. Aber nehmen wir mal an, er ist Bestandteil nach Auffassung der treibenden Kräfte. Dann frage ich mich, Konstitutione Lata und De Constitutione Ferenda. Ist ein solcher Hochschulpakt mit der Verfassung, die wir haben und mit der Verfassung, die wir bekommen sollen, vereinbar, wenn er über Investitionen und über Forschung hinaus greift? Nicht? Es geht um die Studienplätze und es geht um Lernen, so wie an der Schule, zunächst mal an der Hochschule. Diese Frage würde ich gerne beantwortet haben in Verbindung mit der Frage, wie er denn in diesem Gefüge, das uns jetzt vorliegt, machbar wäre.
Vielen Dank. Die Antwortrunde beginnt mit der Herr Professor Berthold auf die Frage von Herrn Schön.
Die Frage ist natürlich, inwieweit wir jetzt über Dinge reden sollten, die im Augenblick gar nicht Gegenstand dieses Verfahrens sind, sondern in diesem Falle geht es ja im Wesentlichen um die Aufteilung und die Entflechtung von Kompetenzen. Und es geht nicht so sehr, mit einer kleinen Ausnahme der Hebesätze auf die Grunderwerbsteuer, eigentlich um diese Frage, wie die Finanzordnung in Zukunft aussehen sollte, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das bedeutet natürlich, dass ich dazu vieles sagen könnte. Das ist schon klar. Aber ich glaube, dass dies jetzt für die Entscheidungsträger hier nicht unbedingt die relevanten Punkte sind, um die es geht. Ich denke, wozu man dann in der Tat einiges anmerken müsste, aber da haben ja ein Teil der Vertreter auch schon Stellung genommen dazu. Das ist sicherlich die Frage der Steuerautonomie auf der einen Seite, die in stärkerem Maße dann realisiert werden müsste. Und es ist natürlich die strittige Frage, und da werden die Kontroversen dann wirklich richtig ausbrechen, ist die Frage des Länderfinanzausgleichs, überhaupt keine Frage. Und nur da, auf diesen Punkt, da will ich jetzt eine Bemerkung machen, aber wirklich nur eine, und dann höre ich auch da schon wieder auf. Unsere empirischen Untersuchungen, die wir durchgeführt haben für die Bertelsmann Stiftung, zeigen eines erstaunlicherweise, was ich so eigentlich nie gedacht habe, dass es so läuft. Sie zeigen, dass letztlich sowohl der horizontale Länderfinanzausgleich als auch der vertikale Länderfinanzausgleich in Form der Finanzhilfen das Wachstumshemmnis Nummer 1 in Deutschland seit Beginn der 90er Jahre, seit wir das untersuchen sind. Und deshalb ist völlig klar, dass da natürlich in der zweiten Runde, wenn es eine gibt, ein entsprechender Schwerpunkt liegen muss. Aber wie gesagt, ich denke, im Augenblick ist es eigentlich Gegenstand der Erörterung. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Das Wort hat jetzt Herr Professor Engels auf die Fragen der Kollegin Tillmann und der Herrn Kollegen Thiele und Gröning.
Frau Abgeordnete Tillmann, ich kann Ihre Frage mit, ich sag mal, einem ganz klaren Hinweis abschließen. Die finanzielle Situation des Bundeshaushaltes ist in allen Punkten schlechter als die ganz große Mehrzahl der Länderhaushalte. Ich will Sie nicht mit Zahlen jetzt traktieren. Eine Zahl möchte ich aber doch in die Welt setzen, nämlich die, die für das Bundesverfassungsgericht immer maßgebend ist. Das ist die sogenannte Zinssteuerquote. Wie viel Prozent zahlen wir an Zinsen für Schulden von den Steuern? Das schlechteste Land ist, ich muss das jetzt auswendig referieren, ist Bremen mit etwa 25%. Der zweitschlechteste Haushalt ist der Bundeshaushalt mit knapp 20%. Es sind genau 19,9%. Dann kommen die nächsten Länderhaushalte mit 17 und dann absteigend mit einstelligen Zahlen. Wir berichten darüber alljährlich in unseren Bemerkungen. Da finden Sie auch die Zahlen im Vergleich. Also ich rede jetzt nicht pro domo, aber wenn Sie die strukturelle Situation des Bundeshaushaltes im Vergleich zu den Länderhaushalten bewerten wollen, glaube ich, kommen alle zu dem Urteil, der Bundeshaushalt ist einer der Haushalte, um den es am schlechtesten bestellt ist. Klammer auf, die Frage ausgenommen, dass er über die Einnahmeseite wesentlich besser verfügen kann als die Länder. Klammer zu wieder. Zweite Frage gehe ich auf Herrn Gröning ein. Herr Gröning, ich möchte nicht so aus der Hüfte jetzt schießen und sagen, also das wäre künftig verfassungswidrig. Aber ich denke, wenn wir die Norm beim Wort nehmen über die Finanzhilfen 104b, dann gibt es zumindest an drei Voraussetzungen der neuen Norm erhebliche Zweifel, ob ein solcher Pakt, wie Sie ihn eben genannt haben, zulässig wäre, verfassungsrechtlich zulässig wäre. Erstens muss es sich ja nach wie vor um Investitionen handeln. Und wenn ich den Pakt richtig verstanden habe, geht es in weiten Bereichen gerade nicht um Investitionen. Egal, wie wir den Investitionsbegriff letztendlich fassen. Zweitens haben wir immer noch die alten Voraussetzungen, die ich Ihnen nicht referieren muss, dass eben die Finanzhilfe geleistet werden muss, entweder zur Abwehrung Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft oder zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums. Bei allen drei Punkten hätte ich als Jurist Schwierigkeiten, einen Hochschulpakt darunter zu subsumieren. Und der dritte Punkt, den Sie als Neuregelung vorgesehen haben, ist ja der, dass es sich nicht um einen Gegenstand der ausschließlichen Gesetzgebung der Länder handeln darf. Und ich denke, der Hochschulbereich, und da widerspreche ich Herrn Mayer, ist zunächst mal ein Bereich, denke ich, in dem die Länder, und wenn Föderalismus einen Sinn hat, dann auch gerade da, denke ich, eine ausschließliche Kompetenz zu beanspruchen haben. Ich verhehle ja nicht, dass es Situationen geben kann, Herr Mayer, in denen man also sozusagen Hilfe leisten muss. Aber wenn Sie die Norm so konzipieren, wie sie jetzt konzipiert ist, hätte ich nach der Neuregelung Schwierigkeiten. Herr Gröning, über die Gemeinschaftsaufgabe, wie sie dann wieder konzipiert sein wird, denke ich auch, sind die Dinge, die im Hochschulpakt vorgesehen sind, glaube ich, auch nicht erfassbar, sodass ich zu dem Urteil kommen würde, das ist aber jetzt wirklich auf die Schnelle, da wären große Fragezeichen anzubringen, ob das zulässig ist, verfassungsrechtlich. Dritte Frage kam von Herrn Thiele nach der Steuerautonomie. Herr Thiele, jetzt tue ich etwas, was ich ungern tue, nämlich ich muss passen. Wir haben keine Prüfungserkenntnisse zu Ihrem Bereich. Und ich mache mir eigentlich immer zur Regel, dass wir nicht darüber spekulieren, was wir bei Prüfungen vorfinden könnten. Es gibt allerdings einen Vorschlag aus unserem Hause, der aber auch da nicht einheitlich getragen wird, die Steuerautonomie so weit zu treiben, dass die Länder die Gesetzgebungskompetenz jedenfalls da bekommen, wo ihnen der Ertrag der Steuern ausschließlich zusteht. Wir denken, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich kann da nicht für den Hof reden, wir denken, das könnte ein weiterer Schritt sein, wenn man eine neue, sozusagen eine Fortsetzung dieser ersten Schritte macht. Mit all den Dingen, da möchte ich auch doch noch dran das anschließen, was die Vorredner gesagt haben. Wenn wir Kritik üben, dann soll das nicht so erscheinen, als ob wir hier irgendetwas in Frage stellen. Wir sind froh, dass Sie dieses Paket geschnürt haben. Und glauben Sie mir, ich habe die gesamte Literatur mal dazu verfolgt, wie es der Föderalismuskommission ergangen ist. Und wenn Sie das gelesen haben, dann kann ich Ihnen nur sagen, Das ist auch das Urteil unseres Hauses. Dann ist es toll, was jetzt überhaupt auf dem Tisch liegt. Und das sollte man auch nicht zerreden.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Füst auf die Fragen der Kollegin Tillmann und von Herrn Thiele.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die erste Frage, Frau Tillmann, bezog sich auf das 60%-Kriterium, das ich in meiner schriftlichen Stellungnahme erwähnt habe. Hier geht es darum, dass der Artikel 104 Absatz 6 die Vorgaben des Maastricht-Vertrags nicht sinnvoll herunterbricht auf die Länder, weil auf das Finanzierungsdefizit Bezug genommen wird. Das Ziel des Maastricht-Vertrags besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Finanzpolitik nachhaltig ist. Das heißt, dass die Mitgliedstaaten der Währungsunion sich nicht auf einen Marsch in den Staatsbankrott begeben. Und das gleiche Ziel muss auch ein nationaler Stabilitätspakt verfolgen. Nachhaltig ist eine Finanzpolitik, wenn die Schuldenquote nicht permanent ansteigt. Ob die jetzt bei 60% liegen muss oder bei 40 oder bei 80, das kann man wissenschaftlich nicht festlegen. Aber die Schuldenquote darf nicht immer weiter ansteigen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass es keine Finanzierungsdefizite geben darf. Es bedeutet nur, dass Finanzierungsdefizite und Wirtschaftswachstum in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen muss. Das hängt dann ab von Zinsen und so weiter. Das heißt, was ich sagen wollte mit dieser Passage zu den 60% war, dass es unangemessen ist, hier Lasten nach Finanzierungsdefiziten zu verteilen, sondern es müsste zunächst jedem Bundesland gesagt werden, auf euch heruntergebrochen jetzt innerhalb von Deutschland, auf euch entfällt ein bestimmter Spielraum bei der Verschuldung. Und erst wenn ihr den überschreitet, dann verstoßt ihr sozusagen, dann leistet ihr nicht euren Beitrag zum gesamtstaatlichen Einhalten des Maastricht-Vertrags. Darum geht es nur. Wenn wir uns sehen, wie der Maastricht-Vertrag gehandhabt wird, jetzt auf europäischer Ebene, dann sehen wir auch, dass Länder mit über 100% Schuldenquote ja nicht Strafen zahlen müssen und ähnliches mehr. Das ist auch soweit in Ordnung. Ja, hier geht es einfach nur um die Frage, was ist eigentlich die Logik hinter den Maastricht-Kriterien und wie übersetzt man die auf die nationalstaatliche Ebene? Und das ist misslungen. Ja, man könnte sagen, der Einfachheit halber hat man hier mal die Finanzierungsdefizite genommen, in Ordnung, aber so kompliziert wäre eine sachgerechte Umsetzung auch nicht. Die zweite Frage, bedeutet mehr Steuerautonomie, dass den finanzschwachen Ländern die Finanzierungsgrundlage entzogen wird? Oder man kann es auch formulieren wie Herr Homburg, bedeutet mehr Steuerautonomie eine Neugliederung des Bundesgebietes? Ich meine nicht notwendigerweise, weil wir zwei Dinge unterscheiden müssen. Steuerautonomie bedeutet, dass wenn ein Bundesland seine Steuern verändert, also überhaupt erstmal das Recht bekommt, Steuern zu verändern, und wenn dann ein Bundesland seine Steuern verändert, dann müssen auch seine Einnahmen nach Finanzausgleich sich entsprechend verändern. Jetzt reden wir über Veränderungen. Das ist was ganz anderes, als über Ausstattung zu reden. Das würde also praktisch bedeuten, es ist denkbar, eine begrenzte Steuerautonomie einzuführen, zum Beispiel einen Zuschlag zur Einkommensteuer, den die Bundesländer erheben dürfen und ihnen gleichzeitig, wie im Solidarpakt II oder so ähnlich, eine Grundausstattung zur Verfügung zu stellen, die es ihnen ermöglicht, ihre Ausgaben zu bestreiten und ihre Aufgaben sinnvoll zu erfüllen. Richtig ist wohl, dass auf lange Sicht, aber ich denke, hier muss man einen größeren Übergang im Auge haben. Auf lange Sicht bedeutet natürlich mehr Steuerautonomie auch mehr Verantwortung. Und das Ganze ist dann unvereinbar mit einer Gleichverteilung von Steuereinnahmen. Aber wir streben ja Steuerautonomie auch nicht um ihrer selbst willen an, sondern weil wir die Vorstellung haben, dass auch finanzschwache Länder im bundesdeutschen Finanzföderalismus so lange keine Perspektiven haben, selbst auf die Beine zu kommen, wie sie eben nicht mehr Autonomie haben. Und ich denke, von der Sache her ist es unangemessen zu behaupten, man könnte sowas nicht machen, weil dann gleich die finanzschwachen Länder keine Mittel mehr zur Verfügung haben. Mit Pauschalzahlungen kann man das sehr wohl erreichen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Koriot auf die Frage der Kollegin Kehler.
Vielen Dank. Vorab vielleicht, wenn Sie erlauben, eine kurze Bemerkung zu Herrn Gröning. Wenn ich davon gesprochen habe, dass ich ein Leitbild der Reform vermisse, und darüber hinaus sogar gelegentlich feststelle, dass die Schritte, die als Einzelne ich durchaus in Einzelheiten für begrüßenswert halte, nicht immer in die gleiche Richtung gehen, dann bin ich mir natürlich im Klaren darüber, dass ich überzogene Erwartungen an eine Reform habe. Dass Sie das kritisieren, geschieht natürlich völlig zu Recht. Nur erlauben Sie mir die kleine Erinnerung an das, was in den 60er Jahren geschehen ist, bevor 1967, 1969 die große Finanzreform stattfand. Die Tröger-Kommission und andere Gruppen haben in den 60er Jahren eine Finanzreform vorbereitet, die im Grunde genommen aus einem Guss war. Jede einzelne Regelung, die damals verabschiedet wurde, ließ sich auf ein bestimmtes Leitprinzip, das des kooperativen Föderalismus, zurückführen. Es ist völlig unabhängig davon, ob man dieses Leitbild mochte oder nicht, aber es war eine klare Vorstellung, die im Wege der Verfassungsänderung implantiert wurde. Und das stand mir so ein bisschen vor Augen, als ich das Gesetzespaket, so wie es jetzt auf dem Tisch liegt, in den Einzelheiten gesehen habe. Aber jetzt zur Frage von Frau Ministerin Kehler, die sich darauf richtete, ob die Zweckbindung im Entflechtungsgesetz angemessen ist oder ob vielleicht ein Austausch zwischen den Zwecken zuzulassen ist. Ich würde die Frage dahin beantworten, dass ich es für sinnvoll hielte, einen Austausch zwischen den Zwecken von Anfang an über den gesamten Zeitraum der Kompensationszahlungen zuzulassen, mit folgenden Gründen. In einem Teilbereich sieht bereits der § 6 Absatz 2 des Entflechtungsgesetzes einen Austausch zwischen den Zwecken vor. Zweiter Punkt. Mischfinanzierungen haben einen ganz schlechten Ruf. Ich möchte zumindest ein klein wenig ein Wort einlegen für diese Mischfinanzierung und auf das nochmal hinweisen, was Herr Mayer eben erwähnt hat. Mischfinanzierungen haben zumindest den Vorteil, dass sie in der Lage sind, eine bestimmte Aufgabe, die im Kern eine Länderaufgabe ist, zu privilegieren und dafür zu sorgen, dass nicht ein suboptimales Angebot bestimmter öffentlicher Leistungen im Bundesgebiet vorliegt. Das zumindest ist der Vorteil. Dass Mischfinanzierungen nicht dazu dienen dürfen, die vertikale oder horizontale Steuerverteilung zu ersetzen, das, glaube ich, steht außer Diskussion. Sie stehen außerhalb des Finanzausgleichs. Wenn Mischfinanzierungen erhebliche Verteilungswirkungen entfalten und einen Nebenfinanzausgleich etablieren, dann sind sie falsch eingesetzt. Im Übrigen haben natürlich Mischfinanzierungen ganz erhebliche Nachteile. Das ist häufig genug hervorgehoben worden. Deswegen hielte ich es für durchaus vertretbar, wenn man sagen würde, von den Mischfinanzierungen verabschiedet man sich voll und ganz. Aber wenn ein teilweiser Rückzug aus den Mischfinanzierungen, wie jetzt vorgesehen, oder ein vollständiger Rückzug aus den Mischfinanzierungen erfolgen würde, dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man dann? Die sauberste Lösung wäre aus meiner Sicht, dass man sagt, in diesem Fall ist nach der Verfassungsrechtslage der ursprüngliche Zustand hergestellt, dass es sich um eine reine Länderaufgabe handelt, die auch von den Ländern zu finanzieren ist. Und dass dann möglicherweise mehr Aufwand auf Länderseite erforderlich ist, müsste nach den Wegen des Finanzausgleichs durch eine Korrektur der vertikalen Umsatzsteuerverteilung in den Griff zu bekommen sein. Wenn man die vertikale Umsatzsteuerverteilung verändert, bedeutet das zugunsten der Länder, dass die Länder mehr ungebundene Mittel enthielten. Und das hielte ich eigentlich auch bei einem teilweisen Zurückschrauben der Mischfinanzierung, wie Sie es derzeit vorhaben, eigentlich für die beste Lösung. Eine Kompensation, eine dauerhafte Kompensation über die vertikale Umsatzsteuerverteilung, weil eben diese Lösung ungebundene Mittel den Ländern geben würde. Die zweitbeste Lösung sind Kompensationszahlungen, die den Ländern zumindest beim Einsatz der Mittel eine gewisse Freiheit einräumt. Und diese gewisse Freiheit könnte dadurch hergestellt werden, und jetzt komme ich auf den Kern der Frage zurück, dass man eben die Zweckbindung ein bisschen lockert oder innerhalb der investiven Zwecke ganz aufhebt und damit Gestaltungsspielräume für die Länder innerhalb einer Lösung eröffnet, die ich, wie gesagt, für die zweitbeste halte. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Die erste Antwortrunde beschließt Herr Professor Rentsch auf die Frage von Herrn Schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Schön hat danach gefragt, wie wir diesen Trend im öffentlichen Gesamthaushalt, dass der Anteil der vergangenheitsorientierten Ausgaben steigt und der zukunftsorientierten Ausgaben sinkt, brechen können. Also für die Länderseite zumindest kann man dort aus dem gegenwärtigen Zustand einige Schlussfolgerungen ziehen. Ich habe mir in jüngster Zeit einige Länderhaushalte, die in einer prekären Situation sind, einmal angeschaut. Wenn man sich diese Länderhaushalte ansieht, dann stellt man fest, dass bestimmte bundesgesetzlich definierten Ausgaben in diesen Ländern deutlich höher sind als in anderen Ländern. Bayern hat hierbei immer das Glück, dass sie immer relativ niedrig belastet sind, dank der guten wirtschaftlichen Situation dort. In anderen Ländern sieht das völlig anders aus. Das heißt, an dem Punkt, bevor ein Landtag überhaupt über Ausgaben entscheiden kann, sind in diesen wirtschaftsschwachen Ländern, in den finanzschwachen Ländern, sehr viel mehr Mittel einfach weg durch die Bundesgesetzgebung als in anderen Ländern. Dieses wiederum hat zur Folge, dass in diesen Ländern natürlich die Investitionsquote sehr viel niedriger liegt als in den besser gestellten Ländern. Es sei denn, diese Länder verschulden sich noch weiter, wozu sie ohnehin gezwungen sind. Also ich meine, hier ist der eine Grund, ist das Eingreifen des Bundesgesetzgebers durch ausgabewirksame Gesetze in die Landeshaushalte, obwohl die Länder null Spielräume haben. Zum Zweiten ist ein Problem, für das ich keine Lösung habe, das ist der demografische Wandel. Die Länder, die in einer schwierigen Situation stecken, verlieren permanent Einwohner. Und hier haben wir die Situation, dass die aktiven, die leistungsfähigen Menschen gehen, zurückbleiben eher die Menschen, die Kosten verursachen. Ja, das ist ein zweiter Punkt. Wie gesagt, da habe ich keine Lösung für. Weiß ich nicht, was man da machen kann. Indirekt spielen natürlich auch Dinge wie die Definition oder die Festsetzung der Gehälter der öffentlich Bediensteten durch den Bundesgesetzgeber eine Rolle. Hier wird keinerlei Rücksicht darauf genommen, wie die Lebenshaltungskosten in bestimmten Bereichen sind. Es ist doch im Grunde nicht einzusehen, dass man einen Polizisten oder einen Lehrer, ich sag mal in Düsseldorf, genauso hoch bezahlt wie wegen meiner in Aurich in Ostfriesland. Ich will die neuen Länder hier mal beiseite lassen. Ja, das stimmt gleich einer. Ja, also wie gesagt, hier gibt es Probleme, die sich aus der Bindung der Landeshaushalte vor allen Dingen durch den Bundesgesetzgeber ergeben. Und ich meine, wenn wir in solchen Bereichen zu Flexibilisierungen kommen, ja, zur Flexibilisierung kommen, den Ländern die Möglichkeit bieten, sagen, wir passen solche Leistungsgesetze an die finanziellen Möglichkeiten des Landes an, wir passen diese Gesetze an die konkreten Lebensbedingungen im Lande. Und da kommt man möglicherweise dazu, dass Sätze in einer Großstadt eben anders definiert werden als irgendwo auf dem flachen Land. Ja. Wenn man so einen Weg beschreiten könnte, wäre das zumindest ein Ansatz, diesen Trend umzukehren. Dankeschön.